Also mein Homer klingt ein bisschen anders, als man das von Voss oder Schadewald gewohnt ist, aus mehreren Überlegungen. Zum einen verwende ich nicht den Hexameter aus der Überlegung heraus, dass der griechische Hexameter ein Klangereignis ist, das aus drei verschiedenen Ebenen besteht. Tonhöhen. Die Griechen haben gesungen damals in C, F und G. Tonlängen, kurze und lange Silben. Und darunter war sehr diskret nur ein Taktschlag. Das heißt, auf Griechisch ist das Meinina Eidetea Peleadio Achilleo und so weiter. Das ist etwas, was heute nicht mehr möglich ist, weil wir nicht mehr singen in C, F und G. Oder Sie würden glauben, ich habe ein Gläschen zu viel getrunken, wie eben. Wir unterscheiden auch nicht mehr zwischen langen und kurzen Silben. Die deutsche Sprache ist ja nur mehr eine skandierende. Und der Taktschlag, der darunter ist, der ist dann so dominant und so streng gehalten, nur mit Daktylen und Spondänen, dass er mit dem griechischen Metrum überhaupt nichts zu tun hat. Das ist in etwa so, als wollte man Beethovens Heroika auf der Schreibmaschine nachspielen. Oder das Ganze mit dem Duracell-Häschen durchtrommeln, was in seiner Monotonie mit diesem synkopierten musikalischen nichts zu tun hat. Also das zum Metrum. Homers Sprache ist darüber hinaus eine, die eine Formelsprache ist. Er hat ein Grundvokabular von 6000 Worten, mehr nicht. Und das setzt er in Formeln ein, die wiederverwertbar sind, wie Legosteine, mit denen er die verschiedensten Situationen bewältigen muss. Homers Sprache ist keine hohe, ist auch keine tiefe. Homers Sprache ist eine neutrale, das ergibt sich aus dieser Funktion des Lego-Bausteins der Sprache heraus. Das heißt, ein Beispiel zu nennen, wenn Paris und Helena im Bett legen und sich lieben, heißt das, die Vokabel, die dafür gebraucht wird, für den Beischlaf, ist sich in Liebe mischen. Das ist kein hoher Ausdruck, ist kein niederer Ausdruck, ist sondern neutral, wie es nur irgendwie geht. Wenn Nestor sagt, wir ziehen uns nicht eher vor Troja zurück, bis wir die Frauen dort vergewaltigt haben, ist auch wieder die Rede von sich in Liebe mischen. Das heißt, er muss alle möglichen Situationen, und die Ilias ist in einer psychologischen Bandbreite von lakonisch bis zu pathetisch, von sentimental bis ironisch, von provozierend bis elegisch, also alles, was das menschliche Leben an Stimmungslagen zu bieten hat, exerziert die Ilias durch. Und das aber immer nur auf einem einzigen Sprachniveau. Das heißt, wenn sich zwei Soldaten auf dem Schlachtfeld gegenseitig befetzen, reden die sich so an, in derselben neutralen Sprache, wie wenn Hektor von Andromache Abschied nimmt. Homer deutet aber genau an, wie die jeweilige Situation zu verstehen ist. Es ist ein wunderbarer Psychologe, der gebrochene Charaktere zeichnet. Dass damals diese neutrale Sprache ist kompensiert worden durch den Vortrag. Das waren die Rhapsoden, Vortragskünstler, Schauspieler, die, und das weiß jeder Schauspieler noch aus dem neutralsten Sprachskelett, durch Intonation, Mimik und Gestik, durch Körperlichkeit, dem eine Richtung darauf, darüber, darüber und drunter geben können. Das heißt, ich kann sagen, du hochherrschaftlicher Argeier, oder ich kann auch sagen, du hochherrschaftlicher Argeier, mit einem und demselben Ding. Um das auf dem Papier zu bringen, was die Rhapsoden damals aus diesem Text gemacht haben und was Homer andeutet, das heißt, die Schimpfworte, die drinnen sind, wenn Homer von Weinschlauch redet, du Weinschlauch, nennt er den Agamemnon, und dann übersetze ich halt das mit Saufkrupp, weil das mit ein Schimpfwort ist, das wir eben heute damit verbinden. Wenn Homer, wenn Zeus sagt, du kriegst, was weiß ich, Zeus sagt einmal, oder irgendein Krieger sagt zum anderen, ja, Zeus hat dir durch die Besinnung geraubt, da das in dieser Situation vollkommen abwertend gemeint ist. Wie kann ich diesen Satz also so abwertend formulieren, wie er hier an dieser Stelle gemeint ist? Dann habe ich halt übersetzt mit, ja, Zeus hat dir wohl ins Gehirn geschissen. Da gibt es natürlich eine große Auswahl, aber ich habe versucht, das nicht auf Gassenhauerdeutsch zu machen, sondern einfach zu markieren, wo die unteren Stilebenen sind und wo die hohen sind. Und Homer ist nicht nur einer, der permanent im hohen, erhabenen Ton spricht. Das hätte beim Publikum damals 24 Stunden hoher, erhabener Ton, ist wie Grillparzer quasi. Also das ist nicht zum Aushalten, sondern das Ganze funktioniert nur durch ein Wechselspiel. Und das berühmte homerische Gelächter ist so stehend und gleichzeitig so vergessen, dank der Übersetzungen von Voss und Schadewald, die sich eines nachgemachten Winkelmann-Deutsch bedienen, wie es nicht mal vom Winkelmann gesprochen worden wäre. Also das ist mein Hauptansatz. Dazu gibt es noch viele kleinere Feinheiten, die ich Ihnen jetzt ersparen will, weil sonst rede ich wieder zu lang. Aber das Problem ist, es ist nicht so, dass ich gerne rede, aber es ist halt immer so viel zu bewegen. Gut, Aber damit Sie jetzt einen Eindruck kriegen, so. Erstes Buch, Leumos, Menis, die Pest, der Groll, 1. bis 21. Tag. Und das ist also die Geschichte, wo Agamemnon und Achilleus sich zerstreiten um eine Beutesklavin Chryses, die aus der zweitwichtigsten Stadt dieses Epos kommt, aus dem kilikischen Thebe. Das ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, dass die zweitwichtigste Stadt im Epos, das sogenannte kilikische Thebe, von dem übrigens auch die Andromache stammt, Hektors Frau, das ist eine Kilikerin. Menin aeidete a Peleiadeo Achilleos ulomenen hemyria chaiois alge eteken. Von der Bitternis sing, Göttin, von Achilleus, dem Sohn des Peleus, seinem verfluchten Groll, der den Griechen unsägliches Leid brachte und die Seelen zahlloser Krieger hinab in das Haus des Hades sandte, die blutvollen Leben, dann nur noch Fleisch, an dem die Hunde fraßen, den Vögeln ein Festmahl und, wie Zeus Wille sich dadurch erfüllte. Sing, Muse, und beginn mit dem Moment, wo der göttliche Achilleus sich in einem Streit mit seinem Kriegsherrn Agamemnon entzweite. Doch welcher der Götter hatte sie gegeneinander aufgehetzt? Es war Apollon, Zeus' Sohn mit Leto. Vor lauter Ärger über Agamemnon hatte er im Lager eine Pest ausbrechen lassen, die das Heer dahinraffte. Apollons Priester Chryses war nicht gebührend Ehre erwiesen worden, als der bei den griechischen Schiffen erschien, um für sehr viel Gold seine gefangene Tochter freizukaufen. Den goldenen Stab in der Hand mit dem geweihten Lorbeerkranz als Zeichen Gottes und des Friedens hatte Chryses für sie vor den versammelten Truppen um Gnade gebeten und sich an deren zwei Feldherren Agamemnon und Menelaos gewandt. Ihr Söhne des Atreus und ihr zum Kampf gerüsteten Achaier, die Unsterblichen auf dem Olymp, sie mögen es euch gewähren, Troja in Schutt und Asche zu legen und heil nach Hause zu segeln. Mein Kind aber, das lasst gehen und nehmt dafür all mein Gold, schon aus Achtung vor Zeus' Sohn Apollon und seinen Pfeilen. Die Achaier hatten ihm alle beifällig zugestimmt und gefordert, dem Priester Respekt zu erweisen und sein Gold zu akzeptieren. Agamemnon jedoch gefiel das ganz und gar nicht. Er lehnte ab, beschimpfte ihn und jagte ihn davon wie einen räudigen Hund. »Hör auf, bei unseren Schiffen herumzuschleichen. Lass dich hier nicht nochmal blicken, denn dann nützt dir auch der Lorbeer am Stab da nichts mehr. Das Mädel freilassen? Mit nach Argos nehme ich sie. Da soll sie mir mein Bett warm halten und zu Hause am Webstuhl stehen, bis sie alt und grau ist. Hau ab, wenn du hier mit heiler Haut davonkommen willst.« Dem Greis stockte der Atem. Schweigend machte er kehrt und schritt die lärmend ans Ufer rollende Brandung entlang und hob nach ein paar Schritten an zu seinem Herrn Apollon, dem Sohn der Leto, der Schutzgöttin allen Lebens, zu beten. »Hör mich, Gott mit dem Silberbogen, der du über unsere Troas stehst und über Killa, Tenedos und mein Chryse herrschst, Herr, auch der Ratten. Habe ich deinem Tempel da nicht ein Dach errichtet und dir zum Opfer die fetten Schenkel von Stieren und Ziegen verbrannt? Dann erfüll nun auch meine Bitte, ich flehe dich an. Lass die da nahe meine Erniedrigung büßen durch das Gift deiner Pfeile.« Und Phoebus Apollon, der Gott des Lichts, erhörte sein Gebet und brach auf vom höchsten Grat des Olymp Zorn im Herzen, den Bogen um die Schulter geschwungen, den Köcher gefüllt, und die Pfeilspitzen auf seinem Rücken, sie klirrten, metallen, als er ausschritt und dem Schatten der Nacht gleich herabkam. Abseits der Schiffe setzte er sich an den Strand, legte an, und mit einem gellenden Sirren der Sehne gingen seine Pfeile nieder auf sie. Maultiere und streunende Köter traf er zuerst, danach die Menschen. Er zielte auf sie und schoss, und Scheiterhaufen brannten in engen Reihen ohne Unterlass. 9 Tage lang hagelte es Pfeile in die Flanke des Heers. Am 10. jedoch berief Achilleus alle zu einer Versammlung. Die Idee hatte ihm Hera eingegeben. Die Gattin des Zeus wollte ihre weißen Arme vor dem Dahinsiechen ihrer Geliebten Danae nicht mehr länger in den Schoß legen. Kaum saßen alle im Kreis, da trat Achilleus schon mit einem schnellen Schritt in ihre Mitte. »Agamemnon, ich fürchte, der Krieg und die Seuche zwingen uns in die Knie. Soll der Rest von uns hier dem sicheren Tod entgehen, bleibt uns nur die Belagerung aufzugeben und Segel zu setzen. Doch warum fragen wir nicht irgendeinen Seher oder Priester, am besten einen Traumdeuter, Zeus schickt ja auch die Träume, warum der sonst so lichte Apollon in solch dunklen Zorn geriet? Will er sich damit über ein Gelübde oder ein Opfer beschweren? Wenn ja, dann stimmt ihn vielleicht der Opferrauch von Ziegen und Lämmern um und er hört auf, uns weiter heimzusuchen.« Die Frage stehen lassend, setzte er sich, worauf Kalchas sich erhob, eines Priesters Sohn. Keiner las besser als er aus dem Vogelflug das, was ist, was sein wird und was war. Auch den Weg nach Ilios hatte er den Achaiern gewiesen, Kraft der ihm von Apollon verliehenen Gabe des Sehens, mit der er nun alles ins rechte Licht zu rücken versuchte. »O Gott, Achilleus, du als Zeus Liebling hast ja leicht fordern, ich soll den Zorn eines Gottes deuten, der selbst von Weitem noch tödlich ist. Aber ich tu's, hörst du? Dann schwör aber, dass du dich hinter mich stellst und mir den Rücken stärkst, denn meine Antwort erweckt sicher die Wut jenes Mannes, der nicht nur sein Argos, sondern auch uns hier beherrscht. Und eines Herrschers Ärger über seine Untertanen ist gefährlich, sage ich dir. Selbst wenn er ihn eine Zeit lang runterschluckt, brennt er in ihm doch ständig weiter, so lang, bis er ihn stillen kann. Überleg also, Achilleus, ob du für mein Leben wirklich gerade stehst.« Worauf der schnellfüßige Achilleus Kalchas aufrichtig versicherte: »Nur Mut, nenn mir das Omen ruhig, was es auch sein mag. Ich schwöre, bei Apollon, der in Zeus Gunst steht und uns dank deiner Bittgebete all die Zeichen der Götter offenbart, dass niemand, solange ich lebe und das Licht der Erde sehe, hier im Schutzwall dieser Schiffe Hand an dich legen wird. Auch nicht Agamemnon, falls du den meinst. Der tut ja nur so, als wäre er von allen hier der Wichtigste.« Darauf fasste der weise Kalchas sich ein Herz und sagte laut und klar: »Nicht gebrochener Gelübde oder zu wenig Opfergaben wegen ist Apollon etwa verärgert. Nein, er ist zornig, weil Agamemnon seinen Priester gedemütigt hat, er seine Tochter für sich behält und kein Gold für sie annimmt. Deswegen sucht er uns heim mit seinem Bogen. Und er wird uns erst von dieser Pest erlösen, wenn wir dieses mandeläugige Mädchen freigelassen haben. Aber das jetzt ohne irgendein Lösegeld. Und wir ihm in Krüse 100 Rinder opfern. Nur das könnt ihn vielleicht versöhnen.« Kalchas hatte sich kaum gesetzt, war Agamemnon schon aufgestanden in all der Fülle seiner Macht. Eines Herrschers Sohn durch und durch sah jeder, wie jetzt die Zornesröte in ihm hochstieg, die blanke Wut in seinen Augen aufblitzte, als würde ihm gleich schwarz davor, und der sich mit einem drohenden Blick zum Weissager wandte. »Du Schwarzseher, du hast mir noch nie Gutes verheißen. Das Einzige, was du kannst, ist Schlechtes prophezeien. Kein Wort kenne ich von dir, auf das man gerne hört. Und jetzt posaunst du vor versammelter Truppe rum, dass ihnen Apollon nur deshalb die Pest geschickt hat, weil ich nicht einsehe, weshalb ich für das Mädchen Lösegeld annehmen soll? Warum auch? Mit nach Argos will ich sie nehmen. Da ist sie mir lieber als meine Frau, die Klytämnestra. Jawohl, sie ist mindestens so schön und klug und nicht weniger geschickt mit den Händen. Doch da ich hier ein starkes Heer brauche und keines, das am Sterben ist, lasse ich sie eben frei. Aber nur, wenn ich sofort Ersatz kriege. Als Tribut an meine Ehre steht mir die Trophäe zu, als einziger Argeier, ohne Ehrengabe sein, ist gegen jeden Brauch. Und ihr seht ja, da geht das Mädel schon dahin. Achilleus jedoch stemmte die Arme in die Hüfte und hielt dagegen. Hochherrscherlicher Argeier, du habgierigster Geier von allen, so freigebig das Heer ist, wo sollst diese Trophäe hernehmen? Am angesammelten Beutegut haben sich alle bereits bedient. Was wir aus den Städten ringsum raubten, ist längst verteilt. Gegen jeden Brauch wäre es, das alles wieder einzusammeln. Nein, überlass die da, deine Chryses, jetzt und hier dem Gott. Dafür entschädigen wir dich später wieder drei- und vierfach, sobald Zeus es uns erlaubt, die Paläste in Ilios auszuplündern. Worauf ihm Agamemnon sofort gebieterisch über den Mund fuhr. »Glaub nicht, du kannst bloß, weil du der Sohn einer Göttin bist, mir alles vor der Nase wegschnappen. Ich lass mich von dir dran nicht rumführen. Du hast deinen Anteil, ich aber soll verzichten, ich, der Kriegsherr der Griechen? Sie einfach so hergeben, um dann mit leeren Händen dazustehen? Nein. Sind die Achaier wirklich so freigebig, wie du behauptest? Stellen sie es mir aus ihrer Beute, und zwar genau das, was ich will, und mindestens genauso viel. Wenn nicht, nehme ich es mir selber. Ich hol mir deinen Anteil, den des Aias oder jenen des Odysseus, wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Ob euch das passt oder nicht, aber damit beschäftigen wir uns besser dann, wenn es soweit ist. Jetzt aber los, zieht eins von meinen Schiffen ins Meer, bemannt es mit genügend Ruderern, ladet all die Rinder ein und von mir aus auch die Chryses, obwohl ihre runden Backen mir fehlen werden. Und bestimmt irgendeinen aus unserem Rat zum Kapitän, Aias, Idomeneus oder vielleicht unseren Odysseus. Ja, warum nicht dich, Achilleus? Du hast ja das größte Schandmaul von allen. Stimm doch du uns, Apollon, gnädig durch meine Opfergaben. Da sah ihn Achilleus schief von unten an und zahlte ihm alles zurück. Du selbstsüchtiger Kerl, denkst schamlos nur an deinen Vorteil. Ziehst einem noch das Hemd aus und glaubst, wir lassen uns von dir nochmal bei einer Kaperfahrt oder im Krieg anführen? Die Lanzen der Trojaner, die sind lang genug. Nicht ihretwegen bin ich zum Kampf angetreten. Mir haben sie nichts getan. Die haben mir weder meine Rinder noch die Pferde gestohlen und bei mir in Phthia, wo mein Volk auf das Beste leben kann, auch keinen einzigen Acker je verwüstet. Dazu liegen zu viele dunkle Wälder dazwischen, ein Gebirge und ein raues Meer. Nur aus Freundschaft zu dir sind wir da, du undankbarer Gesell, um dir und deinem Bruder Menelaos die Familienehre zu retten, du Hundsaug, du. Doch das kümmert dich ja bloß einen Dreck. Und jetzt drohst du noch mir meine hart erkämpfte Beutefrau, mit der das Heer meiner Ehre Tribut zollte, wieder abzuluxen? Dabei war mein Anteil, nachdem wir hier in dieser Gegend eins der Dörfer überfielen, immer weitaus kleiner als der deine. Im Schlachtgetümmel, ja, da ist es dir recht, wenn meine Arme mehr als die der anderen leisten. Doch kaum geht's um die Beute, fällt dir der Löwenanteil zu. Und ich, müd bis auf die Knochen, darf nur den übrig gebliebenen Plunder zu mir ins Lager tragen. Ich kehre zurück nach dir. Ich lasse den Krähenbugen meiner Schiffe jetzt gen Heimat richten und die Segel setzen. Glaub nicht, dass ich dir noch etwas in deinen Rachen werfe. Worauf der Kriegsherr der Griechen ihm aufgebracht zurückbrüllte: Zieh doch endlich Leine, du, wenn du so scharf drauf bist. Ich knie sicherlich nicht vor dir und bettle dich zu bleiben. Da sind genug andere, die für meine Ehre einstehen werden. Zeus als erster. Von allen mit mir verbündeten Herrschern ist mir keiner so verhasst wie du. Nur Streit hast du im Kopf, Krieg und Kampf. Kein Wunder, deine Stärke verlieh dir ja eine Göttin, du Sohn der Thetis. Also, segel los und nimm deinen Haufen Myrmidonen mit. Ich weine dir nicht nach. Deine Hundsfötterei lässt mich kalt. Aber eins lass dir gesagt sein. So wie der Gott des Lichts mir meine Chryses jetzt nimmt und ich sie auf einem meiner Schiffe zurückschicken muß, so hol ich mir aus deiner Baracke die Trophäe deiner Beute, die Briseis. Die hat genauso schöne Backen. Dass du merkst, wer hier das Sagen hat und die anderen sehen, was passiert, glaubt einer, sich mit mir auf dieselbe Stufe stellen zu können. Bei dieser Drohung spürte Achilleus einen Stich in seiner breiten Brust und die blinde Wut aufsteigen in sich. Noch aber zögerte er, ob er jetzt blank ziehen, sich den Weg durch die Menge bahnen und Agamemnon den Wanst aufschlitzen sollte, oder ob es nicht vielleicht besser wäre, seines Jähzorns wieder Herr zu werden und ruhig Blut zu bewahren. Während all dies in seinem tiefsten Innersten sich widerstritt, seine Hand jedoch schon nach dem Schwert an seiner Seite griff, da stieg auf Bitten Heras, der Göttin mit den hellen Ellenbogen, die sich um die zwei Sorgen machte, Athene aus dem Himmel, trat hinter ihn und packte ihn an seinem blonden Schopf. Ihm allein erschien sie, von den anderen sah sie keiner. Achilleus erstarrte. Überrascht fuhr er herum, sah diesen Glanz von dunklen Augen und wußte: Pallas Athene. Umso zorniger zischte er sie an, seine Worte so scharf wie Pfeile. Du hier, wohl um Agamemnons Arroganz beizuwohnen, kein Wunder, bist du so sehr die Tochter des Zeus, wie er der Sohn eines brutalen Vaters. Aber ich prophezeie dir, und dazu braucht man kein Hellseher zu sein, dass seine Selbstherrlichkeit ihn über kurz oder lang das Leben kostet. Darauf sah ihn Athene nur mit durchdringend hellen Augen an. Elton ego pausus ation menos aike piteae uranoten prode dem heketea leukolenos here. Selbstbeherrschung will ich dir beibringen, falls du zuhören kannst. Nur aus diesem Grund hat mich Zeus Gattin Hera jetzt hergeschickt. Sie macht sich um euch beide Sorgen. Darum hab dich in der Hand. Lass das Schwert stecken, selbst wenn es dich in den Fingern juckt. Wozu du alles fähig bist, das merkt er auch an diesem Wortgefecht. Ich nämlich prophezei dir, und was ich sage, das trifft auch ein, dass seine Überheblichkeit dir über kurz oder lang das Leben kosten wird. Und dass seine Überheblichkeit dir über kurz oder lang vergolten wird durch dreimal so viel Beute. Halte dich also zurück, höre auf uns. Achilleus war immerhin einsichtig genug, um darauf etwas einzugehen. Recht hast du. Wer weiß vor Wut geworden ist, der hat auch noch eure Weisheiten bitter nötig. Es gehört sich wohl, auf einen Gott zu horchen, will man von ihm auch irgendwann erhört werden. Seine weiß um den silbernen Schwertknauf geklammerten Knöchel schoben die Klinge wieder in die Scheide. Dem Willen einer Athene wollte er sich denn doch nicht widersetzen, und so kehrte diese auf den Olymp zurück, zum Sitz des Zeus im Kreis der Götter. Agamemnon gegenüber aber brauste Achilleus erneut auf und verhöhnte ihn nun desto heftiger mit seinen Schimpfreden. Du Saufkopf, geil wie ein Köter auf einen Knochen aus, sonst aber den Schwanz einziehen, denn geht es darum, ganz vorn mit den Besten mitzukämpfen in der Schlacht oder bei einem Überfall, dann drückst du dich ja jedes Mal. Du Etappenhengst gehst viel lieber im Lager auf Beutezug und holst dir die Trophäen derer, die gegen dich motzen. Herrscher? Ein Schmarotzer an den eigenen Leuten bist du. Doch das sind ja auch bloß Schlappschwänze. Denn sonst wäre diese Hundsfötterei jetzt wohl deine letzte gewesen. Eines sage ich dir voraus. So sicher wie dieser Stab da, denn sonst die Richter tragen, um Zeus Gesetze hochzuhalten und Recht zu sprechen, so sicher wie dieser Stab da keine Triebe und Blätter bilden wird, weil man ihn am Berg oben von seinem Stamm gehackt hat und er auch nie wieder blüht, weil ihn das Beil rundherum glatt geschabt hat. Bei allem, was mir heilig ist, schwöre ich, ihr werdet euren Achilleus noch bitter vermissen, ihr alle. Ohnmächtig wirst du zuschauen, wie Hektor deine Achaier einen um den anderen niedermetzelt. Vor Reue wird es dir das Herz zerreißen. Auf die Brust schlagen wirst du dich, weil du dem besten Mann deines Heeres die Ehre stahlst. Er warf den mit Goldbeschlägen verzierten Stab zu Boden und setzte sich so blass vor Wut wie Agamemnon drüben. Angesichts des Hasses, den beide Seiten hegten, stand nun der Herrscher von Pylos auf, Nestor, ein gewandter Redner, dem die Worte so süß wie Honig über seine Lippen flossen, mit der Weisheit eines, der zwei Generationen älter war, seinen Vater, aber auch seine Brüder bereits überlebt hatte, und jetzt gemeinsam mit seinen Söhnen vor Troja stand. Schon deshalb hatte er für alle stets nur das Beste im Sinn. Was soll ich sagen? Dunkle Tage ziehen herauf für unser Land. Die Troer würden sich vor Schadenfreude in die Hände reiben und Priamos sich samt seinen Söhnen ins Fäustchen lachen, bekämen sie Wind davon, wie ihr euch in den Haaren liegt. Ihr, die ihr uns doch in Rat und Tat sonst so überlegen seid. Darum hört auf mich, ihr beiden. Es ist zu eurem Wohl. Nimm, Agamemnon, diesem Mann da nicht das Mädchen weg, bloß weil du es kannst. Das Heer sprach sie ihm als Beute zu. Und du, Achilleus, lehn dich nicht gegen den Kriegsherrn auf. Denn ihm steht als Erstem untergleichen eine höhere Ehre zu. Dem, der das Zepter hält, dem hat Zeus seinen Rang verliehen. Deine Stärke, Achilleus, kommt von deiner Mutter, die eine Göttin ist. Seine Macht dagegen rührt daher, dass er über viele herrscht. Darum beherrsch dich, Agamemnon. Ich, Nestor, bitte dich, unterdrück deinen Zorn auf Achilleus, denn am Schlachtfeld ist er für uns doch wahrlich ein Bollwerk an Kraft und Stärke. Agamemnon, der hörte es wohl, doch es fehlte ihm der Glaube. Was du sagst, ist sicherlich richtig. Das Alter spricht aus dir. Aber es nützt nichts. Den Mann da, den drängt's nach Höherem. Aufsässig wie der ist, will der jetzt alle rumkommandieren. Bloß wird seinen Befehlen, fürchte ich, kaum einer folgen. Selbst wenn ihn die Götter zum Speerkämpfer auserwählten, heißt das noch nicht, dass er solche Reden schwingen darf. Da aber schnitt ihm der göttliche Achilleus voll Wut das Wort ab. Ein Feigling wär ich, ein Schwächling ohne ein Rückgrat, gebe ich dir tatsächlich in allem widerspruchslos nach. Das versuch bei deinen Leuten, doch nicht mit mir. Ich werde deinen Befehlen, fürchte ich, kaum mehr folgen. Und ich sag dir noch was, merk's dir gut, ich warne dich. Meiner Prises wegen kämpfe ich sicherlich nicht mit dir oder einem anderen. Das Heer überließ sie mir, soll eh sie von mir aus wiederholen, wie gewonnen so zerronnen. Reißt du dir aber noch was aus meinem Lager unter Nagel, dann wehe dir, versuche es, und ich lass alle dabei zusehen, wie dein Blut schwarz meine Lanzenschaft hochspritzt. Sie hatten einander alles um die Ohren gehauen, was sie hatten. Damit war die Heeresversammlung zu Ende. Beide standen auf. Achilleus ging zusammen mit Patroklos und seinem Gefolge zurück zur Unterkunft bei seinem Schiff. Agamemnon aber ließ eine seiner schnellen Galeeren hinab ins Wasser ziehen, wählte 20 Ruderer aus und 100 Rinder für den Gott, sah zu, wie seine Chrysaeis mit geröteten Wangen an Bord stieg, bestimmte Odysseus zum Kapitän, und das Schiff segelte los, das Kielwasser ein Weg übers Meer. Dann rief Agamemnon das Heer zur Reinigung auf. Sie wuschen sich, schütteten das Unreine mit dem Wasser in die Wellen und brachten Apollon am Rande der Brandung ein Opfer von Ziegen dar, dass das brennende Fett sich mit dem Rauch des Holzes hoch zum Himmel ringelte. Während alle damit beschäftigt waren, redete Agamemnon, der von seiner Drohung gegen Achilleus nicht Abstand zu nehmen dachte, mit Talthybios und Eurybates, seinen Adjutanten, die auch die Botengänge für ihn erledigten. »Ihr zwei, geht jetzt für mich zum Lager des Achilleus, nehmt seine Brises an der Hand und führt sie her. Weigert er sich aber, komm ich mit meinen Männern und hol sie mir mit Gewalt, umso schlimmer für ihn.« Seine beiden Herolde gehorchten diesem Auftrag nur ungern. Am Ufer entlang marschierten sie zu den Myrmidonen hinüber, die bei den aufgebockten Schiffen am einen Ende des Strandes ihr Lager hatten, und fanden Achilleus in seiner Hütte sitzend. Dass ihn bei ihrem Anblick keine große Freude überkam, merkten sie. Es war ihnen mulmig vor diesem großen Krieger. Sie traten vom einen Fuß auf den anderen und drucksten herum. Achilleus sah natürlich, worum es ging, und sprach sie darauf an. »Herolde wollt ihr sein? So wie euch stelle ich mir die Boten der Menschen und des Zeus vor, ja. Aber kommt, euch gebe ich ja keine Schuld, sondern Agamemnon, der euch der Brises wegen schickt, nicht wahr? Also, Patroklos, hol das Mädchen und übergib es ihnen. Die zwei aber sollen mir dafür vor den Göttern, den Menschen und unserem sturen Kriegsherrn dann als Zeugen dienen, wenn ich euch alle wieder retten muss vor dem Untergang. Der ist so blind vor Rage, der sieht weder, was er getan hat, noch was das für Folgen haben wird. So jedenfalls wird er dem Heer im Schiffslager nicht den Rücken decken können. Und Patroklos, sein Waffenbruder, tat, worum er ihn gebeten hatte. Er holte die Brises, die nicht weniger schön war als eine Chryseis, und übergab sie ihnen. Worauf sie wieder am Strand zurücktrotteten, die Frau voller Widerwillen hinter den beiden her. Achilleus jedoch stieg das Wasser in die Augen. Er sonderte sich von den Gefährten ab, setzte sich vor das schaumfleckig graue Meer und schaute ins Weite. Mit einmal breitete er die Arme aus und rief Thetis, die Göttin der See. Mutter, für dies allzu kurze Leben, in das du mich geboren hast, schuldet der Gott der Wolken mir doch zumindest etwas Achtung. Stattdessen jedoch nimmt er mir auch noch mein bisschen an Ehre. Nicht einmal der Sohn eines Atreus erweist mir den nötigen Respekt. Nein, er holt sich meine Trophäe, um sie für sich allein zu haben. Am Seufzen erkannte die Mutter die Stimme ihres Kindes. Eben noch auf dem Meeresgrund bei Nereus, ihrem unvordenklich alten Vater, stieg sie nun in den Wellen auf, erhob sich als Nebel auf der See und setzte sich vor ihn, der nicht länger an sich halten konnte, sich an ihre Hand schmiegte und ihre Lippen sagen hörte, Technon, Tiklais, Tides Ephrenas, Siketo Pentos, Exauda me geute no, Hina eidomen Ampho. Kind, warum weinst du? Was hast du auf dem Herzen? Red, verschweig mir nichts, es geht auch mich was an. Und Achilleus, wie er so auf dem Strand hockte, sagte heiser, was könnte ich dir erzählen, was du nicht bereits weißt? Und dann erzählte er die ganze Geschichte, die wir jetzt gehört haben. Das überspringe ich jetzt. Und dann sagt er zu seiner Mutter, setz dich jetzt ein für mich. Ich weiß, dass du es kannst, Mutter. Steige zum Olympos hinauf und bitte Zeus darum, falls du jemals seine Gunst durch Worte oder Taten errungen hast. Jedenfalls erzähltest du mir als Kind im Hause meines Vaters stets voll Stolz, wie du einmal den Herrn aller Sturmgewitter als Einzige vor einer wahrlich bitteren Schmach bewahrt hast, als ihn nämlich die anderen Götter alle in Ketten legen wollten. Nicht nur die Hera, sondern auch Poseidon und Pallas Athene. Doch du konntest ihn von seinen Fesseln befreien, indem du Briareos, dieses hundertarmige Urweltwesen, zu Hilfe holtest, das die Menschen, die der Sprache der Götter unkundig sind, bloß Aigaion nennen. An Kräften selbst Zeus noch überlegen stellte, der sich großmächtig neben ihn vor Freude strahlend, und da bekamen die Götter Angst und hörten auf zu meutern. Erinner ihn jetzt daran und die Hand auf seinem Knie, bitte ihn, ob er nicht ausnahmsweise den Troern beistehen mag, die Achaier zu schlagen, sie zurück ins Schiffslager zu drängen, sie ins Meer zu treiben und niederzumachen. Diese Nichtsnutze sollen ruhig Nutznieße ihres Herrschers werden. Agamemnon soll sehen, wie blind er war, als er seinen besten Mann entehrte. Von seinen Worten getroffen, antwortete ihm die Göttin des Meeres da, wozu gebar ich dich? Zog ich denn bloß groß, um zu jammern? Kannst du denn die Zeit im Lager nicht ohne Klagen zubringen? Dein Leben ist doch so kurz, ein Augenblick und es ist vorbei. Und zu einem frühen Tod ist dir auch ein elendes Leben bestimmt. Habe ich dich denn nur für solch ein Schicksal in die Welt gesetzt? Ich steige gern hinauf zur Schneehöhe des Olymp, um deine Bitte dem donnernden Zeus vorzutragen. Vielleicht erfüllt er sie mir. Du aber halte dich vom Kampf fern, pflege meinetwegen weiter deinen Groll, aber bleib jetzt still bei den Schiffen sitzen. Zeus ist zwar gestern zu den Äthiopen aufgebrochen zum Strom am Rand der Welt und alle Götter sitzen mit ihm bei dem Bankett mit den Brandgesichtern dort. In 12 Tagen aber ist er wieder in seinem Haus am Olymp, und dann werde ich zu ihm gehen, ihn anflehen für dich und ihn überreden können, glaube ich. Da war sie auch schon fort und ließ ihn wieder am Strand zurück, seiner Ehre und Brises Hüften unter ihrem Gürtel nachsinnend, voller Wut, dass man sie ihm genommen hatte. Und dann gibt es hier den Einschub, wo Odysseus mit den 100 Rindern und der Chryses zurücksegelt, um sie ihrem Vater zurückzugeben. Der nimmt sie dann wieder in Empfang, die Rinder werden geopfert. Der Gott nimmt die Pest zurück, die Griechen feiern. Sie singen und sie tanzen zu Ehren Apollos, sie sangen ihm einen vielstimmigen Paian, und Apollon hörte es mit Freuden. Und dann, kaum aber war nach diesem Fest die Sonne gesunken und die Nacht gekommen, legten sie sich aber auf dem Strand bei den Haltetauen schlafen, und als Eos in der Dämmerung dann ihre roten Finger spreizte, stachen sie wieder in See, um Kurs zurück auf Ilios zu nehmen. Aus seiner Ferne sandte Apollon ihnen einen Wind von Achtern, so daß sie schnelle Fahrt machten, der Mastbaum aufgestellt, die weißen Segel gehisst und das Tuch ausgebaucht, liefen sie vor dem Wind, daß die Bugwelle sich rauschend im Glitzern des dunklen Meeres aufbaute und sie auf ihr dahinglitten. Beim Heerlager dann war das schwarz kalfaterte Schiff bald übern Sand und weiter auf den Strand oben geschleift, die Balken unter den Rumpf gekeilt, damit er aufrecht stand, und die Mannschaft verteilte sich schnell wieder auf die Zelte. Peleus, göttlicher Sohn jedoch, der schnellfüßige Achilleus, der saß weiterhin gekränkt und beleidigt bei seinem Schiff. Er nahm weder wie jeder Ehrenmann an Versammlungen noch am Kampf teil, obwohl es ihm dabei das Herz zerfraß, so sehr sehnte er den Lärm und Schweiß der Schlacht herbei. Am 12. Tag nach diesem Krieg der Worte jedoch, da kehrten die ewigen Götter alle zusammen hinter Zeus auf den Olymp zurück. Thetis vergaß ihres Sohnes Bitte nicht, nein. Im Morgenrot erhob sie sich wie Nebel aus den Wellen, stieg zum Olymp hoch und legte sich um den höchsten Gipfel neben den Gott der Wolken, den donnernden Zeus, der abseits der anderen hockte. Die linke Hand auf seinem Knie richtete Thetis sich auf, fasste den Sohn des urweltlichen Kronos mit der rechten unter dem Kinn und sagte zu ihm, dem Herrn über alles, Zeu, Pater, e potesse de meta tanoistes in onessa e epei e ergo tode moi creenon e eldor. Zeus, Vater, wenn ich dir jemals im Kreis der Unsterblichen mit Rat und Tat zur Seite stand, dann gewähr mir diese Bitte. Meinem Sohn ist ein kurzes Leben nur beschieden, darum gib ihm wenigstens die Ehre zurück, die ihm Agamemnon zusammen mit seiner Trophäe genommen hat. Du allein kannst Achilleus von dieser Schande reinwaschen. Lass die Troer Oberhand erlangen. Wenigstens so lange, bis die Achaier Achilleus erneut Achtung erweisen, und zwar mehr als zuvor. Doch Zeus, um den sich die Wolken sammeln, antwortete nicht. Er saß nur weiterhin schweigend da. Thetis Hand aber, die blieb auf seinem Knie liegen. Sie wollte einfach nicht locker lassen. »Ich will's wissen!« Entweder du versprichst es und nickst, oder hast du Angst davor? Lehnst du aber ab, zeigst du, dass du mich von allen Göttern am geringsten schätzt. Da senkte Zeus seine sturmumwölkte Stirne und donnerte los. Edeluige Ergote, mechto du pesa Ephesis, Himmel, Herrgott, noch einmal, du handelst mir bloß Ärger ein, damit Hera in ihrer ewigen Streitlust wieder auf mich losgeht.
Sie hält sich ja so schon im Kreise meiner Götter kaum zurück und behauptet andauernd, ich steckte mit diesen Trojanern unter einer Decke.
Besser du gehst, damit sie nichts merkt.
Ich werde mich schon um die Sache kümmern und es richten. Ich gewähre dir hiermit deine Bitte. Da, schau her. Ich nicke, damit du es auch glaubst, das Nicken gilt unter uns Göttern am meisten. Wozu ich einmal genickt habe, das lässt sich so nie mehr zurücknehmen, wegreden oder gar totschweigen.
Sprach es, blickte sie dabei unter seinen buschigen Brauen an und nickte ihr derart kräftig zu, dass ihm das wallende Haar übers unsterbliche Gesicht fiel und der Olymp wankte. Einmal eins geworden, trennten sie sich so. Thetis sank mit silbrigen Füßen vom gleißenden Olymp wieder herab aufs weite Meer, und Zeus ging zu seinem Haus, wo alle Götter sich vor ihrem Vater sogleich erhoben. Kein einziger blieb sitzen, alle kamen ihm entgegen, und er nahm Platz auf seinem Thron. Hera indessen sah jedoch bereits mit einem einzigen scharfen Blick, dass er gerade eben die Meeresgöttin getroffen hatte, und hob ohne Umschweife auch schon zu sticheln an.
Teste de auto, Dolometer, de uns im Prasadobulos. Mit wem bist du, Schlitzer, schon wieder unter einer Decke gesteckt? Typisch, kaum dreh ich dir den Rücken zu, brötest du was aus, ganz klammheimlich. Was wirst du jetzt wieder im Schilde? Nie erfahre ich von dir, was du als nächstes ausgeheckt hast.
Und der Vater aller Sterblichen und aller Unsterblichen antwortete: Glaub nicht, dass du jemals alles erfahren wirst, auch wenn du meine Frau bist. Dazu sind meine Gedanken viel zu tiefgründig. Was für dich bestimmt ist, das erfährst du immer noch als Erste vor den Göttern und Menschen. Ich habe nichts zu verheimlichen, denn was ich mir insgeheim vornehme, ohne die Götter zu fragen, das ist ganz allein meine Sache. Darum hör auf, mich zu verhören. Worauf ihm seine Gattin Hera ihre treuherzigsten Kuhaugen machte.
Eure fürchterlich vornehme Majestät,
was hast du bloß vor?
Ich hab nicht vor, dir mit Fragen lang in den Ohren zu liegen. Von mir aus denk dir, was du willst, das sei dir unbenommen.
Aber ich hab da den Verdacht, die Tochter des Alten vom Meer, Thetis mit ihren silbrigen Beinen, hat dich zu was beschwatzt. Sie saß ja schon heut früh bei dir, ihre Hand auf deinem Knie. Ich vermute, du hast ihr versprochen, Achilleus Ehre dadurch wiederherzustellen, indem du meine Griechen vernichtest, ha? Damit jedoch blitzte Hera bei Zeus, dem Gott der Wolken, schnell ab.
Das begreife einer. Dein ewiges Misstrauen hört wohl nie auf. Ist denn gar nichts davor sicher?
Umso schlimmer für dich.
Du erreichst damit bloß, dass ich noch aufgebrachter werde. Selbst wenn dein Verdacht richtig wäre, mein Wille geschieht.
Bleib nur still sitzen auf deinem Thron und tu, was ich dir sage. Ich warne dich. Die anderen Götter werden dir keine Hilfe sein. Muss ich denn wirklich erst aufstehen und dir ein paar langen? Da weiteten sich Heras Augen nun diesmal aber vor Angst. Sie biss sich auf die Zunge, ihre Ellenbogen weiß am Sessel, und die Himmelsgötter waren wie vor den Kopf geschlagen. Einzig der für seine Geschicktheit bekannte Hephaistos ergriff das Wort und kam seiner Mutter Hera gedankenschnell zu Hilfe. Ede luigia ergata desetai ut eta necta. Was für ein schwarzer Tag, nicht auszuhalten, dass ihr euch wie zwei Dohlen streitet, bloß wegen ein paar Sterblicher. Und alles in einen Ehekrieg ausartet, dass einem beim Essen der Appetit vergeht vor dem, was da durch die Luft fliegt. Der Mutter werde ich gut zureden. Sie weiß es ja am besten, dass sie zu unserem Vater nett sein muss, damit er nicht wieder in seine Schimpfereien ausbricht und uns dieses Fest verdirbt.
Denn hat es wirklich darauf angelegt, unser Blitzeschleuderer, haut er uns von unseren Hockern. Da ist er weit stärker als wir. Nein, sei lieber nett zu ihm und schmier ihm Honig ums Maul. Du wirst sehen, bald ist er wieder unser grundgütiger alter Zeus, sagte es, stand auf und reichte ihr einen schönen Becher mit zwei Henkeln und redete dann weiter, ganz besänftigend auf seine Mutter Hera ein. Nimm es einfach hin, Mutter, selbst wenn dir das schwerfällt. Ich will nicht ohnmächtig zuschauen, wie du verprügelt wirst, ohne dir im Geringsten beistehen zu können. Es ist unmöglich, sich gegen unseren Olympier auf die Hinterbeine zu stellen. Als ich das letzte Mal für dich eintrat, da packte er mich am Fuß und warf mich über die Schwelle des Himmels. Einen Tag lang fiel ich hinab zur Erde und schlug erst bei Sonnenuntergang auf Lemnos auf. Da war kaum ein Funken Leben noch in mir. Doch die Sintier dort, die halfen mir wieder auf die Beine. Hera lächelte, streckte ihren vor edler Blässe weißen Arm aus und nahm von ihrem Sohn den hingehaltenen Becher an. Der schöpfte nun auch für die anderen Götter den Nektar aus dem Mischkrug und schenkte ihnen im Kreis ein. Und das Lachen über den krummfüßigen Gott des Feuers, der als Mundschenk wie ein junger Knabe plötzlich herumlief, wollte kein Ende nehmen. So waren sie den ganzen Tag, bis dieser zur Neige ging, am Feiern, und das Festmahl ließ nichts zu wünschen übrig. Weder eine Phorminx fehlte, Apollon spielte sie wunderbar, noch die Musen. Sie sangen im Wechsel überirdisch schön. Als jedoch der Glanz der Sonne im Abend matt wurde, gingen sie schlafen, jeder in das Haus, das ihm von Hephaistos, dem ideenvollen Stammvater derer, die ihr Handwerk verstehen, erbaut worden war. Bloß der Blitzeschleuderer Zeus hatte es nicht weit zu dem Bett, in dem er auch tagsüber manchmal sein Schläfchen hielt, und seine Hera, die legte sich zu ihm.